Hallo und herzlich willkommen, Folge 41 von Die fünfte Reihe. Ich bin nicht mehr alleine.
Hallo!
Clara ist endlich wieder da.
I'm back, baby!
Zweimal hat sie mich da alleine aufnehmen lassen. Zwar, also na, mir hat es natürlich trotzdem Spaß gemacht, aber es ist anstrengender, muss ich sagen. Intensiver. Und ich bin echt froh, dass du wieder da bist.
Das ist schön.
Nicht nur ich, glaube ich, hoffe ich, denke ich, weiß ich.
Also ich freue mich zumindest auch wieder da zu sein.
Das habe ich gemeint. Nee, wunderbar. Also, Clara ist wieder fit und am Start.
Yes.
Und ja, und ich muss mich nicht mehr allein durch meine Notizen quälen.
Das ist gut.
Im dunklen Kämmerchen. Genau, ja, und sorry, dass wir jetzt erst am Montag aufnehmen. Also wir nehmen jetzt am Montag den, heute ist der 22. auf. Nee, heute ist der 21.
21.
Wochenende sind wir einfach nicht dazugekommen.
Deshalb machen wir eine knackige Montagsfolge
zack,
heute.
Zack, zack, zack. Monday.
Was auch eh ganz gut ist, weil beide Serien stehen gerade 2-2.
Genau.
Also das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, den wir bewusst ausgewählt haben, weil wir so immer im Voraus planen.
Ja, das letzte Mal habe ich ja tatsächlich mir gedacht, so, jetzt nimmst du einfach auf, obwohl wir eigentlich am Sonntag sagten, wir nehmen auf, oder ich habe mir gesagt, ich nehme am Sonntag auf, dann habe ich am Freitag aufgenommen, weil genau da alle Serien pari waren und es noch keine gab und heute treffen wir wieder den Punkt. Also alle Mannschaften sind noch 6 Siege weg vom Stanley Cup. Sieg ja. Vom Stanley Cup Triumph.
Ja.
Also Islanders gegen die Lightning steht es 2-2 und bei den Habs und den Golden Knights steht es nach dem gestrigen Overtime-Sieg von Vegas auch wieder 2-2. Ich bin, ja, ist beides super heiß, super spannend. Leider sind die Spiele immer entweder um 2 oder um 3 Uhr.
Ja, die Uhrzeiten sind echt beschissen.
Ja.
Ich schaff das nicht.
Nee, ist auch schwer unter der Woche. Und die könnten das nächste Mal echt ein bisschen mehr an uns Europeans denken.
Ich auch.
Dass sie da mal tagsüber für uns spielen. Aber ja, was dir aufgefallen, so die letzten Wochen, seitdem wir aufgenommen haben?
Was ist mir aufgefallen?
Ja. Einfach so mal drop the hammer.
Ziehst du auf was Bestimmtes
nee,
ab?
Nee, gar nicht.
Ach so.
Also du sagst es jetzt, dann bin ich natürlich on fire.
Mir ist aufgefallen, dass die Bruins, seitdem ich das letzte Mal hier gesprochen habe, raus sind.
Ach.
Und mir ist aufgefallen, dass keines unserer Teams, quasi unserer Brackets, noch lebendig ist.
Ah ne, das ist sowieso nicht mehr lebendig, ja schon seit der erste Runde nicht mehr ist, aber es ist auch gar keine Mannschaft
doch
mehr dabei.
Nee, ich meine, keine Mannschaft.
Ach so,
ja. Weil ja, da ist die Bracket nicht, ja, ist klar, aber also wir haben beide gar kein Team mehr. Mhm.
Obwohl es eigentlich.
Also wir haben alle vier Teams, die noch drin sind, rausgevotet.
Scheiße, und da sitzen die zwei Experten vom Dienst, ey. Aber es ist.
Ja, wir wären halt beide.
Es wäre super einfach gewesen, wenn Vegas gegen Tampa, sagt euch mal, ihr könnt uns davon schreiben, wenn das jetzt das Finale werden sollte, was ja durchaus sein kann, wie viele das Finale hatten, ist ja wirklich langweilig, oder? Wenn du die zwei Mannschaften ins Finale wählst.
Ich glaube halt schon, dass die meisten, die insgesamt halt vorher, also wirklich vor der ersten Runde hatten, halt die meisten auf die Avs gesetzt.
Ja.
Also auch in dem Duell. Und da, nicht, weil es klar war, ich meine, es waren die beiden besten Teams, so, aber ich glaube, trotzdem haben dann doch mehr auf die Avs gesetzt als auf Vegas.
Sag mal, habe ich Vegas rausgewählt?
Ja, oder? Hast du nicht auch die Avs genommen?
Nee, jetzt pass auf.
Ah, dann hast du noch ein Team drin. Ich habe die Avs genommen,
100%. Ich glaube, dass ich die Vegas Golden Knights weiter getippt habe. Glaube ich. Aber ich bin es mir nicht mehr sicher. Aber das ist so, ich habe mir jetzt die letzten paar Stanley Cup Finals angeschaut und das war immer so eine Mannschaft dabei, mit der keiner gerechnet hat, so ein bisschen. Es gibt immer so eine Cinderella-Story. Dieses Jahr sind es ja die Montreal Canadiens. Letztes Jahr die Dallas Stars, die dann sehr unverhofft im Finale waren. 2019 die Blues, die unverhofft im Finale waren, gerade noch so in die Playoffs reingesneakt. 2018 Vegas. Jetzt wäre es keine Überraschung mehr. Damals war es eine Überraschung in der allerersten Saison. 2017 hatte die Predators auch nicht groß da einer auf dem Zettel. Also wenn die Geschichte sich weiterschreibt, dann muss ein Außenseiter ins Finale, von dem sich keiner ausgemalt hat. Ausgemalt, alles richtig. Also schauen wir mal. Aber ja, ich dachte mir schon, also wenn jetzt das Vegas gegen Tampa das Finale sein wird, ja, ist ein bisschen fad.
Aber gut. Ein ziemlich geiles Finale.
Ja, 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 das ist schon.
Ob du willst oder nicht.
Also eishockeytechnisch ist es auf jeden Fall das attraktivere Finale, weil, wie du siehst, wie wenn du dir die Spiele anschaust, die Habs spielen ihren Stiefel durch, die Islanders spielen ihren Stiefel durch und das deutlich attraktivere Eishockey spielen die Golden Knights und die Lightning.
Ja, definitiv. Und das sind auch die besseren Teams im klassischen Sinne.
Ja. Ja.
Die besseren Teams im klassischen Sinne. Nicht die stärkeren Teams, die eine Playoff-Serie für sich entscheiden, sondern die besseren Teams qualitativ im klassischen Sinne. Und an sich, wenn man Fan des Sports ist, wünscht man sich natürlich dann, dass sich sowas auszahlt.
Meiner ja, Meinung. Ja,
ist genauso ich wie dir,
aber du findest doch auch so eine Cinderella-Story mega geil. Wer fand's denn nicht natürlich geil, als der FC Porto auf einmal Champions-League-Sieger geworden ist? Und da warst du dann jetzt auch nicht für den attraktivsten Fußball. Oder als der VfB Stuttgart deutscher Meister wurde da vor 2004.
Mit den jungen Wilden.
2007 dann Wolfsburg. Also das fand wahrscheinlich keiner geil.
Das war 2009. Fanden, glaube ich, nicht so
viele 2009. Geil. Aber es gibt doch immer so... Das findet doch, die haben doch dann total viele Fans eher. Also da, glaube ich, sind dann die Mehrheit schon für...
Natürlich, aber zum Beispiel, es gibt auch so... Portugal fand jetzt also keiner so klasse, weil die haben halt einfach alles unentschieden gespielt und haben sich halt durchgemogelt durchs Turnier.
Ja, und Cristiano Ronaldo mag halt vielleicht auch nicht jeder, gell?
Also aber es gibt nicht alle also Cinderella-Stories, aber ja, klar, wenn die Habs jetzt Stanley Cup siegen, wär schon richtig crazy.
Aber in Kanada, ich höre immer diese ganzen Podcasts und so von den Leuten, die sind ja dann doch meistens alle Leafs-Fan, aber die halten also, ja, jetzt komm... Come on, Canada, let's cheer for the Habs, bla bla bla, bring the cup back home. Da ist niemand für die Montreal Canadiens. Da ist der letzte irgendwo, der letzte Oilers-Fan im letzten Eck von Kanada ist jetzt für die Vegas Golden Knights. Die hard Vegas-Fan.
Ja.
Ja, keine andere Mannschaft außer meine soll jetzt hier mal einen Stanley Cup Run machen. Finde ich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite würde ich mich fragen, wäre ich jetzt Kanadier, wäre ich jetzt für die Maple Leafs? Wahrscheinlich
ja
nicht.
Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob du... Es ist nochmal ein Unterschied, weil die Leafs sind halt auf... Gut, okay, die Leafs sind sowieso auf einer ganz, ganz anderen Ebene pisst. Aber da schwingt ja dann auch noch mit, dass, also einfach immer konstant der Gedanke, da wären eigentlich jetzt wir, da wären eigentlich jetzt wir. Wir hätten eigentlich verdient, jetzt da zu sein, nach der Regular Season. Nach den Playoffs nicht, alles gut.
Mhm.
Also das haben, glaube ich, die Leafs-Fans auch akzeptiert. Aber ich glaube, dann kannst du nicht sagen, ich wünsche jetzt den Habs alles Gute.
Mhm. Weil du jetzt gerade nach der Regular Season sagst,
ja,
da habe ich jetzt vorher, als ich, also jetzt wirklich gerade, als ich von der Arbeit gekommen bin, gelesen, dass sich viele drüber aufregen, über die Nominierten für den General Besten Manager GM Award des Jahres.
Zu Recht.
Wieso? Ich habe mich auch gefragt,
ja,
aber ist nicht am Ende des Tages, ich dachte auch, ist es nicht bescheuert, jetzt Mark Bergevin und Lou Lamoriello zu nominieren, nur weil die Mannschaften, okay, gerade die Habs sich irgendwie in die Playoffs gewürgt haben und die Islanders ja auch einen Durchhänger hatten und jetzt sie nur reinwählen, weil sie im Halbfinale stehen? Oder ist die ganze Regular Season hinfällig, weil es eben, weil du eine Mannschaft baust, die in die Playoffs kommt und die dann in den Playoffs erfolgreich ist? Verstehst du, was ich meine?
Aber ich glaube, vielen geht es tatsächlich wirklich um diesen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist Quatsch. Der Zeitpunkt war Ende der zweiten Runde, haben sie gewählt. Das heißt, natürlich kriegen die Habs jetzt den Applaus.
Ja.
Und dann, jetzt mal kurzes Szenario, die Habs kommen weiter, was egal, also wenn sie jetzt rausfliegen, ist ja trotzdem über die Verhältnisse
ja, erfolgreich. Ja, klar.
So, aber es hätte auch sein können, dass sie nach der Wahl jetzt einfach zerstört werden, womit auch viele gerechnet haben, von den Vegas Golden Knights.
Ja.
Und dann keine Ahnung, vielleicht Vegas noch nicht mal in Anführungsstrichen Stanley Cup Sieger wird, sondern sie, also weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann sagen alle so, warum ist er jetzt der beste GM? Plus, sowieso, bester GM-Voting ist sowieso schwierig, weil ich finde, das muss halt nicht so in den direkten Zusammenhang haben mit der Leistung, mit deiner Playoff-Leistung.
Das ist ja eben meine Frage. Baust du eine Mannschaft, die in der Regular Season einfach alles kaputt schießt? Oder baust du eine Mannschaft, die erfahren ist, Playoff-Erfahrung hat und deswegen sich in den Playoffs nicht in die Hose scheißt? So wie die Oilers zum Beispiel.
Ich habe, gut, die Oilers
sind... Nein, aber weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich habe irgendwo gehört, irgendwer hat im Podcast gesagt, eigentlich ist der Award für den besten GM einfach die Mannschaft, die den fucking Stanley Cup gewinnt. Das ist deine Auszeichnung. Du hast für die Saison das beste Team gebaut, offensichtlich. Mm. Klar, Verletzungen, bla bla bla, Puckluck, Playoffs, whatever. Mm. Aber eigentlich ist das deine Auszeichnung.
Ja.
Also was bewertest du? Aber trotzdem ist der Zeitpunkt, entweder du votest halt nach der Regular Season und sagst...
Oder nach der dritten Runde.
Oder genau, wenn es halt mehr oder weniger, also wenn halt wirklich so spät wie möglich. Also warum muss der GM vor dem Stanley Cup Finale gewählt sein?
Ja.
Plus,
ich verstehe, dass der Zeitpunkt diskutabel ist, aber ich finde die Nominierten okay. Deswegen.
Alle drei?
Ja.
Warum? Also die Habs hatten wirklich, da haben wir ja auch damals drüber geredet, eigentlich nämlich eine sehr coole Off-Season.
Ja.
Und haben es dann halt aber nicht gebracht. Das heißt, den hättest du nie im Leben nach der Regular Season gewählt für seine Off-Season-Performance.
Aber das ist ja das, den wählst du jetzt raus nur.
Ja, aber der hat doch nicht das beste Playoff-Team zusammengebaut.
Naja, aber siehst du, Tyler Toffoli ist brutal in den Playoffs. Corey Perry bringt richtig Grit aufs Eis. Mai, als natürlich Carey Price hat er, glaube ich, nicht gedraftet. Aber es gibt natürlich, also ich bin jetzt nicht dafür, dass er jetzt der Super-GM ist, aber ich verstehe die Nominierung. Natürlich gibt es andere Kandidaten, aber ich verstehe die Nominierung. Bei den anderen, Lamorello, Mai, der hat halt jetzt, der ist, glaube ich, noch mehr nominiert, weil die Playoffs so gut laufen. Weil das eine, das, was er gemacht hat, kurz in der vergangenen Saison, ist Kyle Palmieri zu holen, der wirklich schlecht war und der jetzt in den Playoffs brutal gut spielt. Also meiner Ansicht nach, wenn die Islanders den Cup holen, wertvollster Spieler der Playoffs. Und da ist das gleiche Argument wie für Mark Bergevin. Weil hätte der nicht so eingeschlagen, so wie Toffoli in den Playoffs einschlägt, wären beide nicht auf dieser Liste und die Mannschaften wären auch nicht da, wo sie sind.
Darf ich kurz was vornehmen? The award is presented annually to the general manager who best excelled at his role during the regular season.
Oh!
Nein. Ich meine, natürlich.
Tatsächlich.
Naja, der GM macht ja sowieso nichts in den Playoffs, weil er kann ja nur agieren bis zur Trade-Deadline. Das heißt, der GM agiert ja natürlich immer nur in der regular season und du kannst auch auslegen für die Postseason.
Okay, dann ist...
Aber,
ja. Dann ist nur Lula Morello gerechtfertigt, weil weder Belzido, glaube ich, hat noch irgendwen Krasses geholt, außer Sam Bennett. Und für John Merrill wird Mark Bergevin keine Statue hier in Montreal gebaut.
Ich weiß nicht, was diese Definition heißen soll. Ich habe nur gerade vorgelesen.
So wie ich das verstanden habe, dass es einfach die Playoffs außen vor sind, so wie bei der Hart Trophy, so ungefähr. Ach, okay. Naja, dann gäbe es vielleicht andere Kandidaten, die ich vorne ranstellen würde.
Ich finde es halt, ein GM, die Diskussion hatten wir jetzt schon so oft. Klar, vor allen Dingen bei den guten Teams geht es darum, dass du in der Saison die richtigen Moves machst und richtig reagierst auf zum Beispiel Verletzungen oder einfach einzelne Stellschrauben, die du halt vielleicht drehen musst, um halt dieses Stanley Cup Team zu werden. Aber eigentlich ist ja die Aufgabe von einem GM, sagen wir jetzt mal Ottawa Senators, die jetzt über die nächsten Jahre aufzubauen, die Rangers oder was auch immer. Es geht ja eigentlich darum, dass du über Jahre einen Plan hast und ein Konzept und eben nicht nur eine Person noch daneben stellst und dann eh schon hervorragendes Team.
Ich verstehe schon, es ist so ein Reifeprozess, weil sonst, ich habe es mir jetzt gerade überlegt, wenn du geredet hast, würde ich auch, wie ist der von den Tampa Bay, glaube ich, Patrice Breedsport, dem würde ich sonst einfach diesen scheiß Award geben, weil er so clever war und lauter verletzte Spieler eingekauft hat und deswegen jetzt den teuersten Kader der NHL-Geschichte aufs Eis stellen kann in den Playoffs. Das ist ein Move,
über den sich viele aufregen und du würdigst ihn gerade.
Das ist ein Move, der wirklich punktuell nichts mit ich baue jetzt über Jahre hinweg den krassesten Kader auf zu tun hat, sondern wirklich punktuell alle Probleme, die die Tampa Bay Lightning hätte bekommen können, so gelöst hat. Aber der ist nicht nominiert.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Eigentlich ist die Kernrolle ja, dass du das komplette sportliche Konzept auslegst. Viel mehr als der Trainer. Der Trainer muss dann in der Saison mit der Mannschaft, mit den Jungs, die er hat, was machen.
Das hat Rod Brindamore, glaube ich, jetzt gewonnen, oder? Den besten Trainer.
Ist das schon durch?
Der heißt Jack Adams Award. Guck mal, ich glaube, den hat Rod Brindamore gewonnen.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ich habe das jetzt auch, sorry, nur so am Rande mitbekommen. Ich habe jetzt, also diese ganzen Awards, also ich blicke auch viele nicht hier. Gentlemanship Award, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Den hat jetzt Jacob Slavin gewonnen, aber ich weiß auch nicht, wie du dich dafür qualifizierst. Ja, Rod Brindamore. Hat jetzt auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Langes Hin und Her.
Ja.
Und das fand ich aber ziemlich geil, weil der hat gesagt, also ich glaube, die Canes wollten den auf Teufel komm raus behalten, ne? Verstehe ich auch. Scheint da wirklich auf einer Wellenlänge mit allen Leuten zu sein und der sportliche Erfolg ist da, sie sind noch nicht ganz oben, aber ich glaube, ich habe es letzte Folge ein bisschen tiefer vertieft. Er wird kommen. Und er hat gesagt so, ja, ich bleib, aber meine ganzen Boys müssen auch da bleiben. Yeah. Und da haben sich die Canes so ein bisschen dagegen am Anfang gesträubt, aber hat es durchgeboxt und er wusste, dass er in der starken Verhandlungsposition ist. Und ja, hat sich für ihn ausgezahlt. Und ich glaube, für die Canes wird sich es auch auszahlen.
Der hat jetzt 3 Jahre nochmal.
Genau, 3 Jahre nochmal. Rod Brindamore. Er passt wirklich perfekt da zu den Carolina Hurricanes. Der Kapitän von der letzten Stanley Cup Siegermannschaft, soweit ich weiß. Oder Assistant Captain und jetzt hier Head Coach. Also finde ich einen, der in, ja, also ein Kahn, der am besten zu seiner Mannschaft passt. Übrigens, der von den Habs ist ja jetzt raus, hast du es gelesen? Wer der Head Coach von den Habs hat sich
Coronavirus
geholt. Klar. Zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt nach vor Game 3.
Ja. Und der GM von Vegas hat auch Coronavirus.
Ja?
Ja.
Ja, die zwei wahrscheinlich, hä?
Die
hängen Backstage ab.
Aber es war tatsächlich sehr, sehr unglücklich, weil während Spiel 3 saß der GM von Vegas, Kelly McCrimmon, neben irgendeinem Official von der NHL, irgendwie oben in der Box, weißt du, werden doch manchmal dann so eingeblendet. Mhm. Sie hatten halt beide keine Maske an. Entgegen des Protokolls. Also nicht nur optional, sondern es ist mandatory.
Game 3, oder was?
Ja, also und dann
in Montreal.
Nach Game 3 kam dann halt die Meldung, dass er auch positiv ist. Es war jetzt also wahrscheinlich nicht wegen dieser Szene, weil er da im Stadion in dem Moment ohne Maske war, aber es ist natürlich
PR-technisch eine Katastrophe. PR-technisch
unglücklich, weil sowieso sich so viele drüber aufgeregt haben, über diesen Schnitt, also über diese Einblendung von ihm, wo er da mit dem ohne Maske da rumhampelt. Ja. Naja, sollen wir dann aber mal ein bisschen mehr über die Serie
gerne
reden?
Ja. Leg los.
Das ist ja wohl deine Serie.
Wenn wir jetzt ein bisschen über Eishockey noch reden, wäre nicht schlecht. ich habe das letzte Spiel gestern nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste früh aufstehen, habe es leider nicht gesehen. Aber es scheint das erste Spiel gewesen zu sein, bei dem die Habs wirklich deutlich die bessere Mannschaft waren. Robin Lehner im Tor für die Vegas Golden Knights. Erst sein zweites Spiel. Ich war mir ziemlich sicher, dass er ins Tor geht. Können ja gleich nochmal drüber reden, was du davon hältst und warum.
Das war auf jeden Fall die Geschichte des Spiels.
Ich war. hätte auch richtig nach hinten losgehen können. Weil das einzige Spiel, was er bis jetzt gemacht hat, war
scheiße.
7-1. Und da war er nicht mal so scheiße. Da hat jemand einfach brutal auf die Mütze bekommen.
Naja, ja, war für ihn.
Ja, scheiße. Für ihn war es Albtraum. Ja. Also für alle Vegas war es Albtraum. Aber es war jetzt nicht seine Schuld. Und jetzt Flurry hält überragend. Ja, und macht dann halt diesen brutalen Bock. Also es war ja wirklich ein brutaler Bock.
Hol die Leute kurz ab,
ja,
oder?
Ja, kurz vor Schluss. Spiel 3, Vegas spielt die Montreal Canadiens an die Wand. Also, ich glaube, nach dem ersten Drittel waren es 18-3 Schüsse oder irgend sowas.
Am Ende, ich habe es mir extra rausgeschrieben, 45-27 Schüsse.
Mhm, und da sind die jetzt noch glimpflich davon gekommen.
Genau.
Also, glimpflich. Und sie haben bis anderthalb Minuten vor Schluss geführt. Dann, ja, Habs, Dump and Chase, wie immer. Gerade so kein Icing, weil noch irgendwer mit dem Schläger dran war. Und Flurry spielt den Puck hinterm Tor und bekommt ihn gegen seinen Schlittschuh. Puck flutscht vor das Tor. Josh Anderson steht alleine davor. Ausgleich, anderthalb Minuten vor Schluss. Und dann Overtime verloren. Also Vegas darf dieses Spiel nicht... Genauso wie... Also eigentlich ist es so wie Game 1. Vegas ballert aus allen Rohren. Carey Price hält, was es zu halten gibt. Aber der Unterschied war halt, dass sie das Spiel 4-1 gewonnen haben. Und das andere Spiel dann halt 2-1 verloren haben. Oder 3-2?
3-2
verloren, ja. Und das... Ja, für Flurry, so leid mir tut. Also es ist ganz komisch, aber so schnell kann es gehen. Er war ja... Oder... ist vielleicht immer noch der Frontrunner für den wertvollsten Playoff-Spieler bei den Vegas Golden Knights. Ja, aber wenn der jetzt nicht mehr zurück ins Tor kommt, wenn jetzt Lena das nächste Spiel gewinnt gegen die Habs...
Das ist halt die Frage, wer spielt Game 5?
Robin Lehner. Also, ich sage Robin Lehner.
Okay.
Was denkst du? Nicht Robin Lehner.
Also ich glaube, es ist noch up for discussion, oder?
Ja, ist es. Boah. Ich sag einfach Robin Lehner.
Okay.
Ich
war. Ich finde es ein bisschen schwierig, aber ja. Ich meine, angeblich hatte der Wechsel ja nichts mit diesem Fehler zu tun.
Angeblich.
Offiziell.
Ja. Das glaubst du. Ja, klar haben die das gesagt, aber das glaube ich beim besten Willen nicht. Und ich glaube, ich habe die Pressekonferenz nicht mehr gesehen, aber Peter Burr hat schon Flurry anscheinend deutlich an den Pranger gestellt nach der Niederlage. Also, dass die Niederlage ohne ihn.
Ja, ohne nicht den Fehler halt.
Kommen wir, ja.
Ohne die Situation. Was ja auch. Ich finde es auch Bullshit, wenn irgendwer was anderes sagt, weil nein, ohne den Fehler wäre die Zeit zu Ende dann gewesen und sie hätten gewonnen und sie hätten mehr als verdient gewonnen.
Also, die Habs hätten noch einen rausgezaubert, aber. Ja,
nein, aber da muss man ja dann auch nicht rumreden.
Nee, dann,
also es ist ja auch, du musst ja auch nicht, es ist ja trotzdem, es ist ja auch nicht das Gleiche, wie die ganze Schuld ist bei ihm, aber trotzdem ist ja einfach Fakt, ohne den Bock zu diesem Zeitpunkt, wo deine Spieler keine Chance haben, einfach keine Zeit haben, den noch auszugleichen, diesen Fehler. Klar, dann in der Overtime. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, du nimmst halt einfach deiner Mannschaft eine Riesenchance.
Ja.
So aber wie Tristan Jarry bei den Penguins.
Und der Fehler darf nicht passieren. Gleichzeitig kriegt er aber auch Pressure von beiden Seiten. Also es war jetzt auch nicht Larifari, aber natürlich darf er den Fehler nicht machen. Naja, auf jeden Fall offizielle Variante ist, dass der Torwartwechsel nichts mit dem Fehler zu tun hat.
Okay. Wir werden das nächste Spiel heute Nacht nicht. Das spielt wieder Light. Das finde ich so doof auch, dass sie immer abwechselnd spielen, Mann. Das ist ein Hin und Her. Als ob sie da jetzt, ist doch eh nur Sommerolympiade. Keiner muss da Rollerblades fahren von denen im Sommer. Und trotzdem heizen die da diese Mannschaften durch. Also normalerweise ist schon mehr Pause zwischen den ganzen Spielen. Und gerade jetzt, also gut, Tampa und New York, da kannst du ja, ich weiß nicht, wie lange wirst du da fliegen? 2-3 Stunden? 2?
Ja.
Aber Montreal und Vegas ist halt. Also welche zwei Mannschaften sind weiter weg auseinander? Montreal und Anaheim vielleicht noch. Also weiter geht's nicht in der ganzen NHL. Und wieso müssen die alle 2 Tage spielen? Also Vegas musste fliegen Und dann am nächsten Tag gleich Game 3 spielen, zwei Tage später Game 4 und jetzt alle wieder zu Sachen packt, alle einen Tag zurück hinfliegen und wieder zurück. Also, schauen wir mal, wie sie das dann im Finale machen. Ich weiß es nicht. Hoffentlich ein bisschen mehr Verschnaufpausen.
Ja, im Moment ist schon krasses Tempo.
Krasses Tempo.
Gab viele, viele Schiri-Diskussionen übrigens in der Serie.
Ich weiß und es wäre vielleicht besser, wenn du es erzählst.
Wieso?
Weil ich will mich dann nicht...
Aber es ist ja auch, geht ja auch beide Seiten, oder meinst du jetzt Spiel 4? Also die Schiri-Diskussion gibt es sowieso natürlich immer, aber gerade nach Game 3, Vegas gegen Habs, ist es richtig hochgekocht.
Ja, hat Vegas nicht ein Tor geschossen, wo 7 Spieler auf dem Eis waren? Ja. Oder wo kurz davor 7 Spieler auf dem Eis waren?
Sorry, wohl bei was dem, ist das denn? Weil bei dem Wechsel, bei dem Line-Wechsel davor quasi waren too many men on the ice.
Ja, aber nicht nur einer oder ein Fuß, sondern gleich die halbe Bank war leer, so ungefähr.
Ne, es war einer zu viel und der ein halber.
Also zwei. Und Corey Perry bekommt das Gesicht blutig geschlagen. Also Corey Perry ist bei weitem kein Heiliger, aber ich meine... Der Beweis war ja da. Ich meine, also halb sind eine rechte Gesichtshälfte ist einfach offen.
Ja. In Spiel 3 gab es in beide Richtungen halt einfach sau viele Penalties, die nicht gecallt wurden. Mhm. Und in Spiel 4 ging es ja jetzt auch weiter. Da sind ja jetzt alle Habs-Fans richtig ausgerastet, weil du im Fernsehbild siehst, dass es... Wer war es jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen.
Ich kann
der auch später getroffen hat.
In der Overtime?
Ja.
Nicolas Roy.
Nee. Der übrigens der einzige Quebec-born Player ist, der im Overtime-Goal gegen die Montreal Canadiens erzielt hat.
Ich habe ja meinen Stift. Braden McNabb.
Ja.
Hat das andere
Team hat Nick Suzuki ins Gesicht geschlagen. Sogar elbowed. Mit dem Ellbogen. Und du siehst halt im Fernsehbild, dass der Schiedsrichter er steht vor der Szene und er sieht die Szene und dreht sich einfach um. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Chris Lee ist das, glaube ich, der Schiedsrichter.
Ja, ja, Chris Lee.
Deswegen wollte ich, dass du das alles erzählst, weil ich mir das jetzt einfach anhöre und versuche, es hinzunehmen, weil es ist ja ganz offensichtlich, dass die NHL die Vegas Golden Knights im Finale haben will.
In Spiel 3 waren einige so auch Geschichten wie Highsticks und alles, was einfach auf beiden Seiten nicht die vielleicht deutlicheren für Vegas. Und jetzt in Spiel 4 war es halt wirklich einfach zwei Szenen, die gesehen werden müssen. Müssen, müssen. Ja, keine Diskussion, keine...
Ja, vor allem, es hat ja dann auch zu Toren geführt und so, also...
Schwierig.
Ich glaube, ich denke, dass sie jetzt da vielleicht nochmal auch neue Referees hinstellen und ich weiß nicht genau, wie das ist mit diesem Videobeweis, aber der Schiedsrichter kann sich doch das immer wieder angucken.
Ja. Es ist...
Es ist bitter. Also nicht, dass wir hier um den Titel noch gebracht werden, gell? So genau. Auf der Ziellinie. Mhm. Aber auch crazy, also man kann jetzt natürlich von Glück reden, auch wenn es doof ist, aber die Habs jetzt dritte Serie und drittes Mal fällt aus irgendeinem Grund der erste Reihe Center des Gegners aus. Ja. Also erste Runde ja mit John Tavares raus, er hat sich ja verletzt, dann hat sich Blake Wheeler selbst ins Aus manövriert und jetzt Chandler Stephenson.
Ja, und alles wirklich ist einfach passiert.
Mhm.
Ohne...
Na gut, Blake Wheeler war selber schuld. Er hat hier den kleinen Jake Evans über den Haufen
geraten. Nein, kein Foulplay im Sinne von den Habs.
Mhm. Also, ja, genau.
Also, du bist nicht, die Habs sind nicht jedes Mal auf den, also genau. Im Game One haben gesagt, scheiß auf Strafen, wir gehen, machen die kaputt.
Blake Wheeler habe ich jetzt völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Du meinst Mark Scheifele?
Ich meine natürlich Mark Scheifele.
Ich war aber bei dir.
Mhm. Die zwei verwechsel ich sowieso andauernd. Die ist ja wirklich andauernd.
Und Scheifele hat, glaube ich, auch sonst nicht so... Ist nicht der Suspension...
Der Wheeler auch nicht. Nee, aber gar nicht.
Also Mark ganz Scheifele komisch.
Gar nicht.
Ja, aber es macht es ja eigentlich nur seltsamer.
Frust.
Naja.
Los ist in den Playoffs.
Komisch.
Sees the windows closing, weißt du? Vor 3 Jahren noch im Conference-Finale und jetzt wird es immer dünner. Pierre-Luc Dubois kann gar nichts oder spielt, bringt nichts aufs Eis. Patrick Laine ist weg. Abwehrspieler könnten sie auch Kaufbeuren hinstellen. Und das ist halt dann irgendwie sowas, was die Leute vielleicht dann irgendwann auf die Palme bringt, weißt du? Könnte ich mir vorstellen.
Also ich wäre auch frustriert, wenn ich gegen die Habs so leiden müsste. Es steht 2-2 und Spiel 4 hätten die Habs gewinnen müssen.
Ja.
Davor wäre es anders gewesen, aber
Spiel 4. Ich habe mir dann, doch die Highlights habe ich mir dann schon angeschaut. Carey Price, also er kann das Ding ja schon auch halten.
Aber das ist ein easy goal.
Ist ärgerlich,
ja. Aber mehr auch nicht.
Nee, er hat ja auch schon genug gehalten.
Carey Price ist, glaube ich, raus aus der Torhüter-Diskussion. Ja, aber interessant. Vor allen Dingen halt auch die Entwicklung halt der Schüsse.
Spielen würde ich so richtig gönnen. Also unabhängig, Habs-Fan oder nicht, es gibt so ein paar Spieler, denen würde ich es einfach richtig gönnen, dass sie den Stanley Cup holen. Weißt du, was ich meine?
Klar.
Und das ist Carey Price bei den Habs, Shea Weber auch. Und bei Vegas zum Beispiel Mark Stone, der da von Ottawa ist, 7. Runden Draftpick und jetzt Kapitän bei den Vegas Golden Knights ist. Aber bei den Lightning keinen. Da haben sie alle schon.
Die haben ungefähr. Ja, fast alle.
Und bei den Islanders, also Kyle Palmieri fände ich schon auch cool. Nochmal auf die alten Tage. Oder Andy Green.
Ich brauche die Islanders jetzt nicht.
Wie alt ist Andy Green? Das wäre doch lässig.
Schau nach.
Ich bin dabei. Aber ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Alles gut, ich wollte nur nochmal auf die Schüsse eingehen, aber ist nicht so wichtig.
Doch, ist wichtig. Ich habe nur mir das dann so gedacht.
38.
38, den würde ich doch auch schätzen, mal wünschen noch, oder? Wie viele Schüsse haben denn die Vegas Golden Knights mehr? 412?
Es ist nämlich gar nicht so viel, ich habe mich dann gewundert, weil in Game 1 waren es am Ende 30 zu 29 Schüsse.
Für Vegas?
Ja.
Okay, und Game 2? 45
zu 29. Ja, aber dafür, dass, ich meine, in Game 1 haben alle gesagt, uff, wenn das so wird, also, weil war Vegas halt viel besser.
Ja, Vegas war auch. Also man hat es abgezeichnet, dass die Habs sich nicht werden abschlachten lassen, aber es war ein Klassenunterschied erkennbar in Game 1, ja.
Danach waren es 31 zu 23, 45 zu 27 und dann jetzt im Spiel 4 hatte Montreal 28 zu 21, also Montreal mehr
Schüsse. Das hätte ich sogar auswendig gewusst, ja, die 28 zu 21. Ich war gestern viel positiver eingestellt als heute, aber das schwappt bei mir ja immer über. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Lightning wieder zurück in die Serie, also nicht zurück in die Serie finden, sondern mal ein bisschen die Islanders auf Distanz halten, weil die kommen jetzt schon mit richtig viel Elan rein. Die Islanders ist letzte, also jetzt 3-2 das Spiel gewonnen und da haben sie ja überrannt zwischenzeitlich. Und das,
obwohl,
Im zweiten Drittel. Und das, obwohl das dritte Spiel war ja eigentlich ziemlich knapp mit 2-1. Aber da haben die Tampa Bay Lightning, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so geil gespielt. Die haben so geil gespielt. Die haben nichts mehr, die haben defensiv ist nichts mehr, haben die zugelassen. Also die Islanders, auch wenn es nur 2-1 ausging, in dem Moment, als es 2-1 stand, hatten die Islanders, waren abgemeldet. Und dass sie dann so zurückkommen, fand ich schon verwunderlich und finde ich auch verwunderlich, dass die Lightning den Stiefel nicht durchziehen können, den sie sich anziehen. Weiß ich. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das zeichnet ja, glaube ich, eben genau die beiden Mannschaften aus, die jetzt da stehen. Die Habs und halt die Islanders, dass sie schaffen, dass die besten Teams, die im klassischen Sinne qualitativ besten Teams, nicht zurechtkommen. Und das schaffst du halt nicht jedes Spiel.
Ja,
du kannst es halt nicht jedes Spiel machen. Aber du musst es auch nicht jedes Spiel machen. Es reicht, wenn du ein Spiel mehr gewinnst und die Serie gewinnst.
Das ist, glaube ich, echt gut zusammengefasst.
Und fertig.
Du schaffst es nicht immer.
Musst du auch nicht. Und sagt auch keiner und du schaffst es halt auch
hat,
nicht immer.
Hat eigentlich Braden Point letztes Spiel wieder getroffen?
Ja, seven Game Point Streak. So.
Das war sogar 7 Game Goal Streak, glaube ich, oh, oder?
Echt?
Ich glaube schon, ich befürchte schon, der schießt Tore wie am Fließband.
Longest by a player since Claude Lemieux 24 years ago.
Ja, schau, also das ist...
Also seit 24 Jahren. Und steht ja noch.
Mhm, und wenn er heute Nacht trifft, wird er der zweite Spieler in NHL-Geschichte, der in 8 aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen getroffen hat.
Getroffen oder punktet?
Getroffen.
Tatsächlich.
Ja, getroffen. Punkt. Tyler Toffoli wäre sonst besser.
Ja, das stimmt.
Nee,
Torstreak, du hast recht.
Genau.
Nicht Pointstreak.
Der andere, ich kenne ihn nicht, Reggie Leach, who had a 10.
Ja.
Ja, was lese ich denn? Du sagst, wenn du es weißt. Wann?
Tore.
Wann?
Weiß ich nicht.
1976 für?
Keine Ahnung.
Die Philadelphia Flyers. Okay. Und die Lightning haben seit... Was auch für sie spricht, für heute Nacht, seit 2019 nicht zweimal hintereinander in den Playoffs verloren. Also eigentlich dann nicht möglich auszuscheiden, wenn man Heimrecht hat und nie zwei das Spiele stimmt. aufeinander verliert. Nach Adams Riese ist man dann immer weiter. Überrascht mich die Serie, dass es... Ja, scheiße, ich halte meinen Mund, weil jetzt hätte ich schon wieder Quatsch erzählt. Jetzt hätte ich gesagt, dass mich die Serie mehr überrascht, dass sie so spannend ist als die andere Serie.
Nein.
Und ja, doch, ehrlich gesagt ist es so. Aber dann denke ich mir, ich erzähle jedes Mal das Gleiche und dann immer sind wieder diese Islanders, die... ja.
Ich finde aber eigentlich, du hast, ich glaube, ganz am Anfang der Playoffs hast du gesagt, der Vorteil im Coaching liegt bei den Islanders.
Ja. Ich habe auch irgendwann mal im Laufe der Saison gesagt, dass die Islanders für mich Top-Favorit auf den Stanley Cup sind.
Ja, gut, aber du hast auch gesagt, die Canucks sind das nächste kanadische Team, was den Stanley Cup holt.
Ich wusste, dass mir das gleich in die Ohren fliegt. Also weil ich immer sehr, sagen wir mal, ja, sehr
kritisch,
impulsiv in die Folgen reingehe und mich dann zu manchmal Meinungen hinreißen lassen, die vielleicht etwas zu spitz formuliert sind, aber die Islanders sind im Halbfinale und deswegen alle Aussagen, die ich über die Islanders sonst getätigt habe, können wir in den Müll werfen und die eine aus Folge 12 oder so, die rahme ich mir ein und sage, die Islanders sind brutal stark und haben alles, was ein Stanley Cup Team braucht.
Also gewinnen die Islanders die Serie gegen Tampa? So.
Ja, ich sage jetzt einfach ja, weil sonst bin ich ja wieder so...
Nee, aber jetzt mal im Ernst. Ja?
Boah.
Wir sind jetzt auf Null. Es steht 2-2 in beiden Serien.
Oh. Also ich habe gar kein Bauchgefühl. Okay. Ich habe mein Bauchgefühl...
Okay.
Wenn ich mein Bauchgefühl sprechen lasse, sage ich, dass es leider bei Vegas und den Habs jetzt schneller geht als gedacht. Da ist das nächste Spiel entscheidend, egal in welche Richtung. Ich glaube, die Habs, wenn sie Game 5 gewinnen und wieder nach Montreal fahren, gewinnen Game 6. Und wenn Vegas jetzt zu Hause gewinnt, sind sie kaltschnäuzig genug, um dann den Sack zuzumachen. Aber bei dem anderen habe ich kein Bauchgefühl. Ich meine, wie gewinnst du denn gegen die Mannschaft, bei der einer immer ein Tor schießt? Safe.
Schwierig. Zwei Tore schießen.
Zwei Tore schießen, ja. Und dann muss aber Kucherov noch seinen obligatorischen Assist machen. Und dann hat Steven Stamkos ja immer noch kein Tor gemacht. Und Victor Hedman hat jetzt auch angefangen zu produzieren, was er die ersten zwei Runden ja gar nicht gemacht hat. Also.
Apropos produzieren, eine Sache wollte ich noch sagen.
Mhm.
Bei Vegas haben auch schon 7 verschiedene Verteidiger getroffen.
7?
In der Postseason.
Es sind eigentlich nur 6.
7 different Vegas defensemen have scored at least 1 goal this postseason.
Echt? Ich kenne gar nicht mal 7 Verteidiger von Vegas. Also pass auf, hast du sie da?
Ich muss sie aufmachen. Ich habe mir nur den...
Ich muss ja gerade mal echt... Also bis jetzt bin ich bei 4, die ich jetzt aus dem Stegreif weiß. Also vom Namen her weiß ich sie dann natürlich alle. Aber gut, fangen wir mal ganz easy an, weil der hat letztens gegen die Habs einen Doppelpack geschossen und heißt Alex Pietrangelo.
Ja.
Dann, ja, Shea Theodore muss getroffen haben, weil ja, der spielt immer. Braden McNabb ist auch Verteidiger.
Alex Pietrangelo hat 4 Tore schon. Shea Theodore hat 1 und dein Handy klingelt.
Mein Handy klingelt. Ja, ich lies jetzt mal schnell durch, ich lehne kurz den Anruf ab.
Das gibt ein Bier für mich. Das einzahlen in die Podcast, in die Mannschaftskasse.
Ich bin wieder da, der Anruf ist abgelehnt. War von der Arbeit. Mhm. Soll ich jetzt nicht mehr nerven.
So, Alex Pietrangelo.
Hoffentlich hört es bei mir keiner in der Arbeit an, den Podcast.
4 Goals.
Okay, warte. Braden McNabb hat auch getroffen.
Ja.
Dann sind wir schon bei 2. Shea Theodore muss getroffen haben, weil er immer spielt. Zach Whitecloud.
Ja.
Okay, jetzt haben wir 4. Du meintest 7. Mhm. Boah. Mir fällt jetzt nicht mal einer mehr ein. Warte, gib mir eine Minute, gib mal 10 Sekunden.
Ich hasse übrigens die Singleton.
Wer ist denn die 3? Ah, nee, das ist Braden McNabb, glaube ich.
Ja, McNabb mit die 3 bei Vegas.
Fuck. Sagen wir noch.
Ich kann dir eine Nummer sagen, wenn es dir hilft.
Sag mir
eine
Nummer.
Wenn du visualisieren kannst. Die 23 von Vegas. Falls dir das hilft.
Die 23.
Mir helfen Trikundermann halt gar nicht.
Nee, aber ich weiß noch einen.
Ja.
Alec Martinez.
Das ist die 23.
Okay. Aber jetzt bin ich raus, jetzt weiß ich keinen mehr.
Der hat schon 3 Tore.
Ja, der ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Aber der spielt halt auch noch nicht so lange.
Nick Holden hat 2.
Nick Holden würde doch sonst in keinem Trikot ein Tor schießen. Okay?
Genau, dann hatten wir Shea Theodore 1.
Hammer.
McNabb 1.
Hammer.
Nicholas Haig 1. Und Zach Whitecloud 1 Tor.
Hatte ich.
Ja.
Nicholas Haig kenne ich nicht.
Oder, also Haig. Ja, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen.
Wird schon passen. Crazy. Und bei Tampa machen sie wenig. Und bei den Habs haben sie am Anfang auch überhaupt keine Tore geschossen. Ich glaube, immer noch nicht. Schau mal, ob wir die Verteidiger-Tore bei den Habs und bei den Golden Knights auf die Schnelle noch rausfinden.
Habe ich in 2 Sekunden.
Ja.
Du kannst schon mal Prognosen abgeben.
Also bei den Habs 0.
Ein Tor.
Weiß ich nicht.
Welches
Jeff Petrie.
Wie war das denn? Ich schau mal gerade das Spiel nach. Nee.
Joel Edmondson?
Ja.
Ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Das war gegen Winnipeg im Spiel. Ja, ja.
Ja.
Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ja, und Victor Hedman hat ein Tor, oder? 2?
Das war eine Folge mit vielen Pausen heute.
Sorry. Ja, sorry.
Ja, der hat ein Tor.
Und Erik Černák vielleicht noch. Mehr weiß ich nicht.
Nee. Ein anderer hat ein Tor noch.
Mikhail Sergachev.
Nee.
Dann bin ich raus, sag's mir.
Jan Rutta.
Ach scheiße, das hätte ich doch eigentlich gewusst.
Hast du aber nicht
das
gesagt.
Das hätte ich eigentlich gewusst. Jetzt machen wir noch der Vollständigkeit halber die Islanders und dann machen wir einen Deckel drauf.
Okay, schieß los.
Ja, okay. Ryan Pulock weiß ich jetzt schon einige Tore gemacht.
4. Der übrigens im Locked On Islanders Podcast richtig abgefeiert wird.
Ja, weil diesen krassen Save gemacht hat. Da hätten sie es fast noch aus der Hand gegeben. Sie waren 3-0 vorne und dann in der letzten Sekunde gegen Ryan McDonagh den Save.
Aber das ist halt,
und deswegen haben nur zwei Lightning-Verteidiger überhaupt getroffen.
Aber das war halt so geil. In dem Podcast geht nur darum, finally, und jetzt wird er endlich die Anerkennung bekommen, nationwide und ligaweit, die er schon immer verdient hat und bla bla bla. Shit. Ja, klar, der hat sich dann in Euphorie geregelt.
Ja, ja.
4 Tore.
Aber auch, muss ich jetzt mal sagen, bemerkenswert, dass Ryan McDonagh von den Lightning, die Zeit läuft ja aus und er schießt nicht, sondern bewahrt so die Ruhe, um sich um Varlamov rumzudrehen und dann diesen Move zu machen, wäre fast belohnt gewesen. Ich kann mir nur noch einen zusammenreimen und den sage ich nur, weil er so eine tolle Plus-Minus-Bilanz hat und das ist Scott Mayfield.
Ja.
Richtig?
Mhm.
Okay, fertig. Mehr weiß ich nicht.
Und ich sagt es wahrscheinlich schon wieder falsch. Adam Pelleck.
Adam Pelleck, ja. Wunderbar.
Und dann haben wir die Defensive Goals, was bestimmt alle richtig brennend interessiert hat.
Also mich hat es interessiert.
Nee, es war auch spannend.
Ich fand es wirklich, ich fand's wirklich interessant.
So. Das war auch wirklich interessant.
Ich rufe jetzt den kurz zurück.
Genauso wie der einzige Quebec-Player, der einen Overtime-Tor gegen die Habs geschossen hat.
Und dann heißt er auch noch Roar.
Und der ist richtig krasser Habs-Fan gewesen als Kind. Also ist halt logischerweise mit den Habs aufgewachsen.
So, jetzt pass auf. Oh. Jetzt machen wir, ich hab den nicht nachgeguckt, okay? Mhm. Das müsst ihr mir jetzt glauben. Ich mach das jetzt aus meinem Gedächtnis. Ich glaube, der ist an 96. Stelle gedraftet worden.
Oh, wenn sowas, ich finde es ein bisschen gruselig, wenn die Sachen.
Ja, aber das weiß ich nur bei ganz, ganz random Spielern weiß ich sowas.
Okay, ich hoffe, das ist nicht
stimmt. Und zwar von den Carolina Hurricanes.
Ja.
Stimmt das?
Ja.
An 96. Stelle.
Ja.
Und ist dann zu den Vegas Golden Knights abgegeben worden für den 5th-Runden-Pick 2020 und Eric Haller. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Nur ob das Jahr von dem Pick stimmt, weiß ich nicht. Aber es müsste ein 5th-Runden-Pick gewesen sein. Und Eric Haller, der dann wiederum abgegeben wurde nach Florida für Vincent Trocheck. Spannung steigt. Aber ich finde, mit dem 96. Draft-Pick habe ich eigentlich schon 80% des Rätsels des Niemals gab gelöst. So. Soll ich schauen?
Ah, hier. Nach etwas mehr als 3 Jahren in der Organisation.
Ja, und jetzt ist nur der Trade entscheidend. War es ein 5th-Runden-Pick und Eric Haller?
Da, da, da. Juni 2019. 5th-Runden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2021.
Nein!
An die Vegas Golden Knights abgegeben.
Zusammen mit Eric Haller.
Carolina erhielt im Gegenzug Eric Haller.
Dann habe ich ihr doppelt Mist erzählt.
Ja. Scheiße.
Doppelt Mist erzählt. Gut, das war's jetzt. Das war jetzt peinlich.
Jetzt enden wir wieder bei 0.
Bla bla bla. Und dann war es so peinlich, weil ich habe ja den Pick auch noch in die andere Richtung gepackt. Oh Gott. Nächste Woche probiere ich einen neuen Super Case aus.
Alright.
Bis dahin.
Bis dann.